es befinden sich ja noch, wie Sie sagen, 1300 Menschen in wahrscheinlich Pakistan, vielleicht auch in Afghanistan, die Zusagen haben, aber bisher nicht nach Deutschland gelassen wurden und wohl auch nicht gelassen werden zum großen Teil. Wie geht es diesen Menschen?
Also vielleicht nochmal, weil das oft auch durcheinander geht, auch im politischen Kontext. Von den 1300 Menschen haben ungefähr 700 schon eine Ablehnung bekommen, vielleicht ein paar mehr. 79 von denen sind in Afghanistan, die wurden im Sommer letzten Jahres, im August in Pakistan verhaftet, abgeschoben. Gewaltsam verhaftet, muss man dazu sagen, das ging auch recht brutal zu. Und sind seitdem in einem Safehouse in Afghanistan und werden dort untergebracht. Die Bundesregierung hat es innerhalb von 5 Monaten nicht geschafft, sie zurückzuholen. Und dieses Safehouse wurde jetzt intern auch in Beschlag genommen. Das vielleicht einmal kurz so, weil das mit den Zahlen immer ein bisschen schwierig ist. Mhm. Als Erklärung dazu, als Hintergrund, laut Dobrindt sind das nur noch 200, 300, 400 Leute, die seiner Ansicht nach kommen dürfen, die seiner Definition nach rechtsverbindliche Aufnahmezusagen haben. Und die große Frage ist eben, wie definiert er das? Die Frage, wie es den Leuten geht, erklärt sich natürlich auch so ein bisschen, wenn man sich anguckt, dass sie einfach seit vielen, vielen Monaten schon in Pakistan warten. Manche von denen schon weit über 2 Jahre in Pakistan sind. Man muss sich vorstellen, die Kinder können in der Zwischenzeit nicht zur Schule gehen. Also es ist eine sehr, sehr prekäre Situation. Sie wissen nicht, wie es weitergeht. Also diese Unsicherheit auch, diese dauernde Unsicherheit darüber, wie es mit ihrem Leben weitergeht. Viele haben in Afghanistan auch alles aufgeben müssen, bevor sie ausgereist sind nach Pakistan. Also die haben zum Teil ihr Haus verkauft, ihren Besitz verkauft, um überhaupt die Ausreise finanzieren zu können, weil es sehr teuer ist, einen Pass zu besorgen, ein Visa für Pakistan zu besorgen. So, die haben keinen Weg zurück. Also die wissen, dass wenn sie zurück müssen nach Afghanistan, dass sie dann auch schlechter gestellt sind als vorher. Plus, dass ihnen halt zusätzliche Gefahren drohen, als das, was sie vorher eben schon hatten.
Was sind das für Menschen?
Das sind überwiegend Frauen und Kinder. 70% von denen, die da festsitzen, sind Frauen und Kinder. Das sind Menschen, die haben in den letzten 20 Jahren sich gegen die Taliban gestellt, bewusst. Die haben sich für Demokratie und Menschenrechte eingesetzt. Zum Teil in der Justiz als RichterInnen, als AnwältInnen, haben Taliban verurteilt, haben als JournalistInnen über die Taliban berichtet, haben in Polizeieinheiten mitgearbeitet. Es gab ein sehr großes Ausbildungsprogramm der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit Deutschlands in Afghanistan, wo Polizeieinheiten ausgebildet wurden. Genau, haben eben auch mit deutschen, internationalen und deutschen Organisationen zusammengearbeitet, haben als Ortskräfte der Bundeswehr, als DolmetscherInnen gearbeitet. Das ist so grob die Beschreibung der Menschen.
Nun sagt ja die Bundesregierung sehr salopp, die Politik habe sich halt geändert. Es würden nur Leute aufgenommen mit rechtsverbindlichen Zusagen. Was ist damit gemeint, dass eine Zusage rechtsverbindlich oder nicht rechtsverbindlich ist?
Also das ist die große Frage. Also man kann es ja zumindest auch mal auf der moralischen Ebene sich angucken. Das sind alles Versprechen, die gemacht wurden, jetzt unabhängig von den verschiedenen Paragraphen, die es gibt, auf die sich Dokumenta vielleicht bezieht, sind das eben Versprechungen, die den Menschen gemacht wurden. Also all diese Menschen, die da jetzt sitzen und warten, haben einmal eine Zusage von Deutschland bekommen, in der steht, dass sie nach Pakistan kommen sollen, um dort eben die Visaverfahren zu durchlaufen, weil das in Afghanistan nicht mehr möglich ist. Wir haben keine Vertretung mehr in Afghanistan, deswegen müssen sie eben nach Pakistan ausreisen. Sie haben diese Zusage bekommen, das heißt, sie wurden vorher auch schon überprüft, ob sie eben eine Verbindung zu Deutschland haben, ob sie wirklich gefährdet sind, haben schon ein zum Teil sehr langes Prüfungsverfahren hinter sich, bevor sie überhaupt diese Zusage bekommen haben. Also auf der einen Seite, ich fasse es vielleicht nochmal kurz zusammen, es gibt es eben die Versprechen, die gemacht wurden, und zwar all diesen Menschen, die eine Aufnahmezusage bekommen haben, auch alle, und das ist so ein bisschen unsere Argumentation auch, dass man sich dann eben aus Sicht dieser Personen, wenn man jetzt sieht, dass man über die letzten 4 Jahre wurden diese Aufnahmezusagen vergeben und dass eben die Menschen vorher auch auf diesem Weg ausgereist sind, dass diese Aufnahmezusagen durchaus eine Wirkung hatten, dass die Menschen nach Deutschland gekommen sind danach, wenn sie eben keine Sicherheitsüberprüfung nicht abgelehnt wurden, dann ausreisen konnten nach Deutschland. Daraus erschließt sich auch aus der Gerichte ein gewisser Vertrauensschutz, dass man sich darauf verlassen kann. Und das wird jetzt schlussendlich noch von den Gerichten zu entscheiden sein, was jetzt wirklich eine rechtsverbindliche Aufnahmezusage ist.
Warum hat eigentlich die Vorgängerregierung nicht die Leute bereits aufgenommen? Sie hatte ja Jahre Zeit.
Das ist auch ein sehr guter Punkt. Wir haben gesehen, dass sich die Aufnahmeverfahren immer weiter in die Länge gezogen haben, sodass es auch unter der Vorgängerregierung schon zu sehr langen Wartezeiten kommt. Das haben wir auch damals schon kritisiert. Uns ist natürlich, also allen ist, glaube ich, daran gelegen, dass es Sicherheitsüberprüfungen gibt. Sicherheit ist ein wichtiges Thema und die Menschen müssen überprüft werden. Aber ich denke, dass es nicht gerechtfertigt ist, dass das 18 Monate dauert, so eine Überprüfung. Das kann mir irgendwie niemand erzählen, dass das wirklich nötig ist. Und ja, ich glaube, es gab verschiedene Behörden, die das versucht haben, schon immer zu untergraben, dieses Programm. Und deswegen auch versucht haben, diese Verfahren in die Länge zu ziehen, in der Hoffnung, dass es dann eben einen Regierungswechsel gibt und die Programme dann ganz gestoppt werden.
Nicht gerade gut verständlich, aber so ist es wohl.
Nun, nicht gut verständlich.
Ja, ich weiß also nicht, welches Problem haben eigentlich die Leute damit, dass 2000 Menschen aus Afghanistan, die wohl zum nie und nimmer Taliban sind, nach Deutschland kommen? Das ist meine Verständnisschwierigkeit an diesem Punkt.
Das teile ich sehr. Das finde ich auch wirklich unverständlich, vor allem weil es eben Menschen sind, die sich in den letzten 20 Jahren ja gegen die Taliban engagiert haben, die Seite an Seite mit Deutschland sich für die gleichen Werte und für Demokratie und Freiheit eingesetzt haben. Ja, das teile ich voll und ganz. Und trotzdem gibt es eben, also ich meine, wir sehen ja auch die Entwicklungen in der Politik hier in Deutschland, aber auch weltweit, in welche Richtung sich das eben bewegt und dass Migration grundsätzlich zu einem Kampfthema geworden ist. Und ich glaube, dass sich hier irgendwie ganz gut zeigt, in diesem Beispiel, welche symbolische Tragweite das hat. Wir sprechen wirklich nicht über viele Menschen. 1300 Personen, kann mir keiner erzählen, dass Deutschland das nicht schafft, die aufzunehmen. Und dass es nicht auch sehr viel einfacher gewesen wäre. Diese Leute könnten seit 3 Jahren in Deutschland sein. Die könnten jetzt, und wir sehen das ja an den Menschen, die schon seit 3 Jahren hier sind aus diesem Programm, die inzwischen fließend Deutsch sprechen, die inzwischen Ausbildungsplätze haben oder studieren, ihre Doktorarbeit schreiben, wirklich hier angekommen sind. Im Gegensatz zu denen, die jetzt da noch weiter warten. Auch da war die Motivation teilweise sehr, sehr hoch. Die haben sich selbst Deutsch beigebracht über Online-Kurse, haben wirklich versucht, schon irgendwie diese Wartezeit auch zu nutzen und sich auf Deutschland vorzubereiten. Und man sieht jetzt eben, dass diese Motivation verständlicherweise abnimmt und dass da kein Antrieb mehr ist, weil die Bedenken aus Deutschland so klar sind, wir wollen euch hier nicht haben, dass man das den Leuten nicht verübeln kann.
Was kann man noch tun? Was tut ihr?
Also das, was wir weiterhin eben tun, ist, wir vertrauen auf den Rechtsstaat, auf die rechtsstaatlichen Institutionen, auf die Gerichte, darauf, dass eben diese Verfahren dahingehend überprüft werden, wo wirklich Rechtsverbindlichkeit besteht und eben auch, dass dann eben auch durchgesetzt wird, dieses Recht. Leider sehen wir, dass die Bundesregierung da eben auch sehr vehement versucht, diese Rechtsprechungen zu umgehen. Wir sehen, dass Gerichtsurteile noch weiter in die Länge gezogen werden, dass die Verfahren verzögert werden, dass auch in den Fällen, wo eigentlich Gerichte schon beschieden haben, dass Visa erteilt werden müssen, dann Aufnahmezusagen widerrufen werden, dass auch das rechtswidrig ist, zum Teil, wie dann die Gerichte urteilen, die Aufnahmezusagen wieder eingesetzt werden. Aber dass natürlich die Prozesse um Wochen und zum Teil Monate in die Länge zieht. Zeit, die eben dazu führt, dass die Leute weiterhin in Gefahr sind, weiterhin in Pakistan von Abschiebungen bedroht sind oder schon abgeschoben wurden, willkürlicher Gewalt ausgesetzt sind. Alles Sachen, die vermieden hätten werden können.
Nun habt ihr eine Kampagne gestartet, wo man sich an seine Abgeordneten wenden soll. Kannst du gerade zum Schluss noch ein paar Sachen dazu sagen?
Danke, dass du das ansprichst. Das ist eine Idee, die daraus entstanden ist, dass wir gesagt haben, wir leben in einer parlamentarischen Demokratie. Wir leben auch davon, also diese Demokratie lebt davon, von Beteiligung, von BürgerInnenbeteiligung. Und hatten gesehen, dass wir letztes Jahr schon relativ viel Resonanz hatten bei einer E-Mail-Aktion. Also dass viele Leute ihre Abgeordneten angeschrieben haben und auf das Thema aufmerksam gemacht haben. Und das ist jetzt eine Einladung. Also wir haben eine Online-Telefonzentrale eingerichtet, wo Menschen ihre Abgeordneten auswählen können, indem sie ihre Postleitzahl eingeben und dann eben über diese Schaltzentrale online kostenlos da anrufen können und mit den Abgeordneten ins Gespräch kommen können zu dem Thema. Wir haben dazu einen Gesprächsleitfaden geschrieben, so ein paar Argumente zusammengestellt, damit die Leute auch gewappnet sind für den Anruf und sich da vorher ein bisschen informieren können. Und daher die Einladung, ja, dieses Instrument der Demokratie zu nutzen und ja, Anrufe im Bundestag zu tätigen und mit den Abgeordneten zu sprechen. Das Besondere ist, dass man da auch noch Sprachnachrichten abspielen kann von Personen aus Pakistan, die wir eben gebeten haben, uns einmal Nachrichten zu schicken, was sie gerne denn den Abgeordneten mitteilen könnten, wenn sie eben direkt mit denen sprechen könnten. Und auch da die Einladung, das zu tun und diese Nachrichten eben zu übermitteln. Die Website heißt kabulcalls.de, kabul-calls.de.